Tales of Therapy. Geschichten von der Couch.
In dieser Reihe laden wir Menschen ein, die erzählen, warum sie eine Therapie aufgesucht haben, wie sie diese Zeit erlebt haben und in welcher Weise das ihr Leben verändert hat. Und was wir alle daraus lernen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Therapy im Gespräch. Wir wollen in dieser Reihe mit Menschen ins Gespräch kommen, die selbst eine therapeutische Erfahrung gemacht haben, um anderen Menschen mitzuteilen, wie es sich anfühlt, eine Therapie zu machen, vielleicht auch Ängste zu nehmen oder bestimmte Vorbehalte, und sind heute sehr froh und dankbar, dass Mike zu uns gekommen ist, um über seine therapeutische Erfahrung zu sprechen. Hallo Mike.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir werden das Gespräch wie die anderen Gespräche anhand eines kleinen Leitfadens gestalten, aber das Gespräch soll auch frei sein, wo wir unterschiedliche Aspekte zu dir erfragen, zu der Therapie, was sich entwickelt hat, was vielleicht schwierig war, was gut war, und gucken mal, wohin uns jetzt das Gespräch führt.
Zur Person von Mike. Mike ist mittleren Alters. Die Therapie lag jetzt die letzte einige Jahre zurück. Mike hat mehrere Therapien unternommen und wird jetzt mit uns heute eben darüber sprechen, wie er das und diese Zeit erlebt hat.
Was war denn, Mike, für dich der Anlass, die Therapie aufzusuchen?
Es ist leider sehr oft, dass es nicht so ist, dass man dann irgendwann abends beim Bierchen da sitzt und überlegt, ob man eine Therapie macht oder nicht. Sondern auch bei mir war es so, dass ein signifikantes Lebensereignis mich dazu geführt hat, in die Therapie zu gehen und die Erfahrung zu machen. Am Anfang natürlich erstmal, was soll ich überhaupt hier? Und tatsächlich war es bei mir so, dass mitten in der Therapie so der Vorhang gefallen ist, zu merken, dass ich schauspiele, was ich in meinem Leben sehr oft gemacht habe. Als Schutzstrategie, einfach, dass ich unauffällig werde und mich anpasse. Aber da ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, dass ich wieder in diesem Muster bin und ich einfach darüber nachdenken muss, ob ich so weitermachen möchte oder nicht. Und das war für mich die erste Therapie und auch der Anfang.
Das heißt, dieser Grund, warum oder der Anlass, in eine Therapie zu gehen, das waren erstmal vielleicht irgendwie Symptome oder irgendwas, wo du gemerkt hast, dir geht's nicht gut. Und dann erst später ist eigentlich das gekommen, wo du gemerkt hast, deswegen sollte ich eine Therapie machen.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich nicht freiwillig dorthin gegangen bin, sondern ich bin mehr oder weniger gezwungen worden, das zu tun. Und im Nachhinein bin ich dankbar, auch wenn es jetzt als Zwang klang. Und das war auch der Grund, warum ich die ersten Tage und Wochen immer noch gedacht habe, warum bin ich hier, was mache ich hier? Und erst mittendrin die Erkenntnis kam, dass es für mich positiv sein könnte. Und es haben sich halt auch Nebeneffekte bei mir eingestellt, die vorher negativ waren, die sich aufgelöst haben. Und es war für mich genau der Punkt zu sagen, wow, das kann doch gut sein. Also man muss jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, naja, das ist negativ, man hat was an der Klatsche und deswegen bin ich hier und alle werden mich deswegen als Außenseiter behandeln, sondern es gab diesen Punkt, wo ich gesagt habe, es ist gut für mich. Das Selbstwertgefühl war noch lange nicht da, wo es hätte sein sollen oder heute ist. Aber die Erkenntnis, dass der Weg dorthin für mich positiv sein könnte, das war die Motivation, dann auch weiterzumachen. Und auch innerhalb dieser Therapie, wie eingangs gesagt, ich habe ja mehrere Therapien mitgemacht, auch mit Abständen zwischendrin von teilweise 20 Jahren. Aber diese Therapie war der Eisbrecher, zu erkennen, dass das nichts Schlechtes ist. Ja, und dass man deswegen nicht verurteilt wird, auch von der Gesellschaft oder von dem eigenen Freundeskreis her. Auch wenn damals die Scham schon da war und ich das auch dem Freundeskreis natürlich nicht so kundgetan habe, wie ich es heute mache, dass ich quasi mit geschwollener Brust vorangehe und sage, hier, es ist toll, macht es. Ich ermuntere jeden wirklich, das auch zu tun. Und auch hier sieht man immer noch, wie man auf unterschiedliche Meinungen stößt. Andere sind sehr offen, andere wiederum sagen, nee, weiß nicht, ist nichts für mich. So, das war meine Erfahrung.
Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, also hast gesagt, gezwungen erstmal wird, eine Therapie zu machen, dass es sich auch erstmal so anfühlt, wie die Therapie ist erstmal nichts für mich selber, so das wollen andere von mir, dass ich diese Therapie mache und dass das erstmal schwierig ist, sich dann drauf einzulassen. Aber du sagst, es gab dann diesen Prozess zu merken, doch, die Therapie hat auch was mit mir zu tun, das ist für mich etwas, was ich für mich selber machen will.
Genau, es gab die Auflage, dahin zu gehen und ich habe so wie meistens in meinem Leben gesagt, na, das ist eine Phase, die überstehe ich, die halte ich durch, einfach nur Scheuklappen aufsetzen und dadurch irgendwann wird's enden. Das war die Motivation, dorthin zu gehen. Aber die Ärztin, die damals dort war, die war wirklich sehr gut. Und die hat es sowas von auf den Punkt gebracht, mich genau dort abzuholen, wo ich es nie erwartet hätte. Nämlich die Reflexion, wie ich mich in der Gruppe darstelle und mich mit dem Gedanken alleingelassen, ob ich das überhaupt möchte. Und dieser Spiegel, das war für mich der Eisbrecher.
Vielleicht magst du ja mal ein bisschen erzählen, was dich in deinem Leben geprägt hat. Also wie es überhaupt bis zu dieser Situation kam, was für dich vielleicht auch früher als Kind wichtige Ereignisse waren.
Es ist recht kurz erzählt. Mein Vater war eigentlich so gut wie nie da, weil er primär mit Arbeit zu tun hatte und er wollte auch mit der Kindererziehung so nichts am Hut haben. Für ihn war das einfach, ja, das sind Probleme, die Kinder machen. Auf jeden Fall in dem Alter bis 15 kann man weniger mit den Kindern anfangen. Deswegen war er primär nicht da. Natürlich hat er auch für das Einkommen sorgen müssen, für ein sicheres Dasein, finanziell gesehen zumindest. Meine Mutter wiederum war durch ihre Prägungen darauf aus, es ihrer Mutter recht zu machen, den eigenen Geschwistern etwas zeigen zu wollen, quasi sich über ihre Kinder zu identifizieren und besser darzustellen. Aus dem Grund haben wir von Anfang an den Druck gespürt, etwas Besonderes sein zu müssen, studieren zu müssen, besondere Leistungen an den Tag legen zu müssen, weil sie das wiederum immer ihrer Familie erzählen wollte und damit glänzen. Was passiert ist, ist sehr oft so, dass der Druck genau das Gegenteil bewirkt. Und so wurden wir, mein Bruder und ich, sehr unter Druck gesetzt, sei es in Form von extensiven Übungen am Schreibtisch bis hin zu massiver Gewalt, um ihre Ziele durchzusetzen. Ihr Frust darüber, dass wir nicht ihr das geben konnten, was sie von uns erwartet hat, hat sich auch auf andere Lebensbereiche gezogen, sodass sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam, sehr frustriert war und wir es eigentlich nie recht machen konnten. Egal, was wir gemacht haben, es war nie gut genug. Und ich erinnere mich noch an einen vernichtenden Satz, als ich mal wirklich eine gute Note nach Hause gebracht habe, hat sie gesagt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, was im Prinzip eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Mhm. Weiter hat es dazu geführt, dass wir natürlich auch irgendwann dann gesagt haben, wenn wir es ihnen nicht mehr recht machen können, mein Bruder und ich, dann ist es ja egal, was wir machen. Mein Bruder war ebenso rebellisch, allerdings er war mehr im Vordergrund rebellisch und ich war der, der im Rückzug gelebt hat. Nicht auffallen, zu gucken, dass man unter dem Radar sich verhält. Es hat allerdings nicht funktioniert und ihre Unzufriedenheit mit ihrem eigenen Leben hat sie vollends ausgelassen. Und das hat halt dazu geführt, dass das Urvertrauen, was sich jeder Mensch wünscht, in einer Familie, zumindest mal mag ich behaupten, dass es bei mir nie da war. Es war nie ein Vertrauen da, zu sagen, ich kann mich fallen lassen, ich kann auf einen Menschen vertrauen. Weder mein Bruder war für mich zum Anlehnen da, meine Mutter sowieso nicht, mein Vater war nie da, obwohl ich mir es gewünscht hätte, dass er da gewesen wäre, weil er durch seine Art eigentlich dem ganzen Treiben hätte Einhalt gebieten können. Ich bin dann mal in der Therapie gefragt worden, ob ich irgendwelche Freunde hätte oder Vertrauenspersonen und da habe ich innegehalten und festgestellt, es gab niemand. Ganz schlicht und einfach, es gab niemand. Und das hat dazu geführt, dass meine ganzen Schutzstrategien, mein Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, darauf ausgelegt war, möglichst nicht aufzufallen. Dadurch habe ich angefangen zu schauspielern. Ich habe meine eigenen Gefühle immer hinten dran gestellt, eigentlich gar nicht wahrgenommen. Was bis teilweise zum heutigen Tage immer noch so ist, dass ich einfach jedes Gefühl, wenn es mich stört, abschalte, weil ich weiß, dass es wehtut und diese wehen Gefühle mich an diese Zeit erinnern und ich das nie wollte. Und deswegen habe ich bis zum heutigen Tage gelernt, große Trauer, große Schmerz einfach abzuschalten und woanders hinzugucken. Das war die Urprägung, mit der ich aufgewachsen bin, dass ich keinem Menschen vertraut habe und nie gelernt habe, das zu sein, der ich eigentlich wirklich bin. Die Gefühle zu leben, wenn sie da sind, also wenn ich traurig bin, dass ich auch traurig bin. Und so war es sehr oft, dass selbst wenn ich einen guten Tag hatte und freudig drauf war, weil meine Mutter nach Hause kam und wieder Kopfweh hatte und sehr aggressiv war, war meine Stimmung sofort auf diesem Level sicher anzupassen. Und da habe ich einige Erinnerungen dran, dass Verhaltensmuster, wenn sie nach Hause kam, sofort bei mir Sachen getriggert haben, zu sagen, oh, Vorsicht, jetzt ja nicht aus dem Zimmer gehen, ja nicht das irgendwas machen und schon gar nicht erzählen, dass man in der Schule wieder ein Vierer gehabt hat oder sonst irgendwas. Das war für mich oberste Priorität. Sowas brennt sich ein. Als ich dann später mit 17 aus dem Haus rauskam, macht man natürlich oder mache ich natürlich mit dem weiter, was mich jahrelang hat überleben lassen. Ich passe mich an. Ich gucke, dass ich immer das mache, was andere von mir erwarten. Dann lustig bin, wenn ich lustig sein soll oder auch traurig. Das habe ich gelernt, was aber langfristig dazu führt, dass die eigenen Gefühle ja deswegen nicht da sind. Sie sind ja da, aber sie werden eben überspielt. Und dieser Überanpassungsdruck, der sich bei mir auferlegt hat, hat dazu geführt, dass der Körper immer und ständig in einer Alarmbereitschaft ist. Das hat ich erst viel später gemerkt durch massive Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, ganz schlechte Verdauung, Stuhlgang, Schlaf, diese Schreckhaftigkeit, wenn irgendwas passiert, immer wirklich in dieser Alarmbereitschaft, als würde ich jetzt darauf warten, dass ein Tiger um die Ecke kommt und mich auffressen würde. Und das ist ein Grundlevel, den habe ich jahrelang einfach akzeptiert, dass er da ist und habe den nie wahrgenommen. Aber je älter man wird, desto eher spürt man die Auswirkungen des Ganzen.
Die körperlichen Symptome, die du gerade aufgezählt hast, die hast du aber erstmal ganz lange nicht in Verbindung gebracht mit dem, was du erlebt hast.
Überhaupt nicht, gar nicht. Sondern das war einfach nur eine Form des Stresses. Den hat man geschoben auf, oder den habe ich geschoben auf. Vielleicht war die Arbeit stressig, die Schule stressig oder sonst irgendwas. Aber ich habe nie diese Korrelation gefunden, dass das diese Grundanspannung ist, die meine Schutzstrategie einfach gefordert hat, um nie wieder in diesen Zustand der Hilflosigkeit zu fallen, den ich ja jahrelang erlebt habe. Und das habe ich erst viel später verstanden, dass das die Ursache ist. Und das wiederum hat es mir auch erstmal einfach gemacht, mich selbst zu verstehen. Und da komme ich an dieses Wort, das ich immer gerne benutze, dieser Aha-Effekt. Ich sitze in der Therapie und denke, aha, jetzt macht das Ganze Sinn, warum das so und so war. Und ich konnte dann viel besser mit diesen Symptomen umgehen, weil ich wusste, wo sie herkommen. Früher habe ich sehr oft Massagen machen lassen oder Physiotherapie, also alles auf diesem mechanischen Weg, um die Schmerzen loszubekommen. Und irgendwann habe ich erfahren zu sagen, ich bin für den Schmerz eigentlich gar nicht verantwortlich, denn der hat eine Ursache und für diese Ursache bin ich nicht verantwortlich. Und dann hat es erst angefangen, dass ich diese Anspannung im Bauch zum Beispiel bewusst gespürt habe. Vorher war sie noch da, aber jetzt konnte ich sie spüren und konnte sagen, okay, diese Anspannung ist da, Komma weil. Und dieses Komma weil hat mich durchatmen lassen, denn ich habe mich in der Situation selbst entschulden können. Und das Wort Schuld wiegt sowieso immer sehr, sehr schwer, aber es war für mich ein Meilenstein, einfach mal da zu sitzen und zu sagen, wow, ich bin gar nicht schuld. Das haben andere falsch gemacht. Ich kann mein Leben jetzt sicher in die Hand nehmen und kann vieles tun und viele Meilensteine in der Therapie, und davon gibt's noch einige, die mir sehr, sehr geholfen haben, mein jetziges Dasein überhaupt so angenehm zu gestalten im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, aber ich habe es nie wahrgenommen. Hätte ich damals die Beobachterrolle einnehmen können von mir selbst, also hypothetisch betrachtet, ich hätte jetzt 30 Jahre zurückreisen können, würde mich selbst beobachten, würde sagen, guck mal, das ist so, komm mal, weil. Und dann wäre es viel einfacher gewesen. Das war in dieser ersten Therapie. Dann gab es allerdings auch eine Zeit lang, ich habe vorhin gesagt, 20 Jahre, wo ich nichts gemacht habe. Die Erkenntnisse der ersten Therapie waren zwar da, aber ich habe es nicht fortgeführt, weil aber auch Beruf, Familie einfach zu viel da war, um dem noch ganzen Raum zu geben.
Die erste Therapie, wie alt warst du da?
Da war ich 17.
Ah ja.
Ja. Und die ging auch 3 Monate, dann gab es noch eine.
Das war das, Entschuldigung, diese Therapie, wo die Ärztin dich darauf hingewiesen hat, außen und innen stimmen sozusagen hier nicht zusammen.
Ja. Leider hatte ich dann im Anschluss an diese Behandlung, was eine stationäre war, eine ambulante Behandlung, aber der Therapeut damals war nicht gut und konnte daran nicht anknüpfen. Und da habe ich wahrscheinlich auch dann den Faden verloren. Hätte ich jemand gehabt, der genau eingestiegen wäre und hätte das fortgeführt, wäre es vielleicht besser geworden. Aber das ist Vergangenheit. Ja, dann kam Familie, Heirat, Kinder, Beruf, Karriere, war alles wichtig. Und ich habe erst viel später verstanden, dass all mein Tun, auch die Karriere, auch im Sport, alles darauf ausgelegt war, mein Selbstwertgefühl hochzuhalten. Ich spreche immer von einem Sockel, auf den ich mich stellen konnte, um in einer Menschenmasse nicht unterzugehen, einfach aufzufallen und gesehen zu werden. Und dieser Sockel ist immer gefüttert worden von, ich habe hier Training gemacht und habe Leute motiviert, ich habe Karriere gemacht mit Mitarbeiterführung, im Straßenverkehr dickes Auto gefahren und ja geguckt, dass die Leute Platz machen, wenn ich komme. Im Nachhinein schäme ich mich dafür, dass ich das so gemacht habe, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass es meine Schutzstrategie war, ohne die ich nicht hätte überleben können. Es hat mir auch geholfen, das Ganze zu versinnbildlichen, zu sagen, okay, dieser Sockel, er war wirklich gut, weil sonst hätte ich diese Zeit nicht überlebt. Ich weiß auch nicht, wo ich heute wäre, hätte ich den Sockel nicht gehabt. Insofern, man sagt immer, ja, dieses Schattenkind ist schlecht. Nee, ist es nicht schlecht. Es ist ein reiner Überlebenstrieb und zwar gut, aber meine Aufgabe ist es jetzt und war auch in der Therapie, es zu erkennen, es anzunehmen, zu akzeptieren und zu verstehen. Und ich erinnere mich an eine sehr witzige Situation, dass ich in einer Therapiestunde mal gefragt worden bin, okay, wir haben jetzt über das Schattenkind gesprochen, das habe ich sehr präsent im Kopf. Was ist denn das Pendant dazu, das Sonnenkind? Und was ist mein Sonnenkind? Und ich sitze da und denke, wow, mir fällt nichts ein. Warum mögen mich Menschen? Warum mag mich meine Frau? Warum mögen mich meine Freunde? Warum mögen mich meine Kinder? Ich hatte keine Antwort. Und dann war die Therapiestunde zu Ende. Ich habe eine WhatsApp geschrieben zu meiner Frau. Und es kam dann ein riesen Text zurück, der mich erschlagen hat. Und ich war das erste Mal in der Lage, überhaupt die Dinge zu lesen. Anzunehmen war noch ein anderer Punkt. Das hat sich noch im Magen komisch angefühlt, dass die Leute gesagt haben, du bist ein sehr guter Zuhörer, ein sehr liebevoller Mensch. Und ich habe das nicht adaptieren können. Es hat sich fremd angefühlt. Und ich habe jetzt erst lernen müssen, dass ich Werte habe, die gut sind. Und klar, ich verstehe, ich kam aus dem Elternhaus, wo ich nichts wert war. Und wenn es noch ein weniger als nichts gibt, dann war das. Also ein Minus-Selbstwertgefühl. Und deswegen habe ich auch nie Werte angenommen, ja, die positiv für mich gewesen wären, weil ich so nie gelernt habe. Und das war auch ein Teil der Therapie, diese positiven Werte anzunehmen. Reflexion, sehr, sehr wichtig. Auch die Veränderung, die man aus der Therapie mitgenommen hat. Vieles Nachdenken auf der Heimfahrt, wo ich dann gesagt habe, wirklich kann das sein? Ist es so? Bin ich das? Wie sehen mich andere? Und dann wieder in die nächste Therapiestunde mit reingenommen, besprochen und sagen, wow, ja, es ist wirklich so. Und es ist ein Prozess. Und der Prozess dauert, der Prozess braucht Zeit und der Prozess kostet Kraft.
Das heißt also, nach dieser einen Therapiesitzung hast du deiner Frau eine WhatsApp geschrieben und gefragt, was sie an dir mag. Und daraufhin kam diese lange Nachricht.
Korrekt.
Wann hast du deine Frau ungefähr in welchem Alter kennengelernt? Also 20er, 30er, wann auch immer?
29, genau.
Ah ja. Und es war vorher zwischen euch aber nie Thema, was sie an dir mag. Also so nicht in der Weise zumindest, dass du es aufgenommen hättest. So habe ich dich verstanden, dass du es vorher nicht hören konntest.
Genau, das ist, ja, sehr gut. Ich hätte keine besseren Worte finden können. Sie hat es mit Sicherheit gesagt. Sie ist ein Mensch, der quasi mit der Liebe geboren wurde und eigentlich quasi nur noch aus Liebe besteht. Und sie hat das mir gegeben, aber ich konnte es nicht annehmen, weil es sich in der Magengegend so falsch angefühlt hat. Die Tatsache, dass es einen Mensch gibt, der eine mag, das habe ich einfach lange nicht verstanden. Und ich habe auch Jahre gebraucht, Liebe zu spüren. Wirklich nicht nur zu sagen und zu meinen, sondern wirklich, dass es ein Gefühl im Bauch ist, was man echt fühlen kann. Und das hat sie durch ihre stoische, permanente Liebe, die sie mir gegeben hat, einfach mir antrainiert, sage ich einfach mal. Und es war für mich auch wichtig, die Erkenntnis, ich bin was wert. Ja, also dieser Mensch mag mich. Ja. Und ich habe dann auch, das war auch eine Empfehlung aus der Therapie raus, aktives Feedback einzuholen, auf Menschen zuzugehen, zu denen man Vertrauen hat, zu sagen, du, sag mal, warum magst du mich eigentlich? Und dann überfährt man die Leute erst. Das Feedback, was man bekommt oder was ich bekommen habe, ist schon erstaunlich und muss erst verarbeitet werden. Das ist einfach ein Training, wo man sagt, du bist nichts wert, warum sollte ich jetzt plötzlich was wert sein? Und heute bin ich in der Lage, das Ganze zu spüren, mich selbst anzunehmen, meine Werte zu erkennen, auch wenn ich immer noch in der Trainingsphase bin und auch immer noch mir zugestehen muss, dass es manche Muster gibt, wo ich dann sage, wow, das war mal wieder eines dieser alten Muster. Ich sage immer, das Sockelflicken, bis ich zu erkennen oder erkannt habe, ich brauche das gar nicht mehr. Ja, sondern eines der größten Fehler, die ich immer wieder bei mir merke, ist, dass ich meine Gedanken in den Kopf des Gegenüber platziere und denke, das wäre richtig. Und das war auch wichtig für mich in der Therapie, wie kann ich es trainieren? Und auch zu erkennen, dass wenn ich es trainiere, es einen Effekt hat. Also tatsächlich auch die Erkenntnis, dass ich das Gehirn umprogrammieren kann in den Erfahrungen. Das war sehr wichtig. Das war sehr, sehr essentiell, weil ansonsten habe ich gedacht, ja, vergangen ist vergangen, das ist wie ein Stein gemeißelt, das kann ich nie wieder ändern. Aber es geht tatsächlich.
Ich hatte mich noch gefragt, also zwischen dieser ersten, ich sag mal, diesem ersten Therapieansatz mit 17 und dann sind so viele Jahre vergangen. Was hat denn dann zu dieser zweiten Therapie geführt?
Ja, danke für die Frage. Wie eingangs schon erwähnt, leider ist es oft so, dass ein signifikantes Lebensereignis dazu führt, wieder über sich nachzudenken. So war es auch, dass eine meiner Kinder eine schwierige Zeit durchgemacht hat und das wirklich nicht gut stand und wir dann irgendwann mal eingeladen wurden zu einer Institution und uns wurde reflektiert, wie es um das Kind steht. Und das ist bei meiner Frau und mir ist quasi die Welt zusammengebrochen, weil wir es nie vermutet hätten, dass uns sowas passiert. Und es war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich über 10 Minuten sprachlos war. Und es kommt wirklich nicht oft vor, weil einfach das Gehirn Millionen von Gedanken denkt. Und vor allem dieser Gedanke, es kann doch gar nicht sein. Wir geben Liebe, wir sind da, wir schlagen nicht, wir machen nichts falsch. Und trotzdem hat unser Kind nicht das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Das Kind ist dann in Therapie gegangen und auch im Nachhinein ist es sehr, sehr positiv verlaufen. Und auch obwohl meine Frau und ich dann auch bei der Therapie waren, um mit der Situation klarzukommen, so nach 1,5 Jahren haben wir das Ganze abgeschlossen. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, ich tue meine Tochter für das verantwortlich machen, dass es mir schlecht geht. Und das wollte ich nie. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich würde gern weitermachen, auch alleine. Bin zu demselben Therapeuten gegangen, wo wir vorher zusammen waren, was auch sehr gut war. Und da kann ich sagen, habe ich weiter die Büchse der Pandora geöffnet und habe einfach gesagt, es kann nicht sein, dass ich andere dafür verantwortlich mache, für das, wie es mir geht. Ich möchte verstehen, warum das so ist und habe dann weiter dran gearbeitet. Und dann kam es eigentlich erst nach 2 weiteren Jahren Therapie zu einem Ergebnis, dass es sich um eine KPDBS handelt, also wirklich etwas, wo ich auch heute noch schwer annehmen kann, dass mich das betrifft, diese Diagnose, diese komplexe posttraumatische Behandlungsstörung. Und wenn man das liest, ist es wirklich so, dass man über Jahre hin Gewalterfahrung erlebt hat und was sich daraus entwickelt hat, macht quasi die Diagnose aus. Und es klingt einfach fremd für mich. Ich habe das nicht angenommen, das bin nicht ich und so. Habe aber verstanden, dass auch hier wieder meine Schutzstrategie sagt, nee, lass das ist Schwäche, das brauchst du nicht, ja, und guck, dass dein Sockel funktioniert. Aber ich habe festgestellt, es wird niemals bis zu meinem Lebensende funktionieren, dass wenn ich es ignoriere, dass es besser wird. Es ist wie, ich habe für mich da auch wieder so ein Sinnbild im Kopf, das ist wie so ein Urankern, wo ich immer wieder Beton drauf packe. Er wird immer strahlen. Nur wenn ich aufmache und würde ihn rausholen und behandeln, dann habe ich eine Chance, ein besseres Leben. Und das ist auch, und das war auch meine Motivation, zu sagen, ich muss was tun, denn ich habe noch x Jahre vor mir. Ich möchte nicht immer wieder mit Nacken, Schulterschmerzen, Bauchschmerzen, schlechter Verdauung, schlechter Schlaf. Ich möchte es einfach nicht mehr, weil es ist etwas, was andere mir angetan haben, aber ich derjenige bin, der es ändern kann. Und wenn wir schon bei Metaphern sind, für mich war es immer wichtig zu verstehen, ich komme auf die Welt und mein Rucksack ist leer, der ist leicht. Und über die Jahre hin sind mir Steine in den Rucksack gelegt worden und die werden immer schwerer. Die verlieren nie an Gewicht. Und wenn ich nichts mache, dann wird immer noch ein Stein oben drauf kommen, bis irgendwann, was auch bei anderen vorgekommen ist, einfach zusammenbrechen. Das ist der Punkt, wo man sagt, das ist dann, manchmal geht es ganz schlimm aus, dass sich das Leben nehmen, da ist der Rucksack einfach zu schwer gewesen. Manchmal brechen sie einfach nur zusammen. Und ich habe erkannt, dass ich den Rucksack habe. Ich habe erkannt, dass er schwer ist, aber ich habe auch erkannt, außer mir kann keiner Steine rausnehmen. Es geht nicht. Kein anderer wird mir einen Stein rausnehmen. Ich muss es tun. Ich muss akzeptieren, dass er da ist, dass ich hintergreifen kann, den Stein angucken und erst wenn ich ihn verstanden habe, kann ich ihn weglegen. Und tatsächlich ist es so, dass heute ich fühle im Bauch und diese Anspannung, sie hat nachgelassen. Das Leben ist lebenswerter geworden und einfacher und die Motivation jetzt auch noch, wenn man es in Prozenten sieht, weiß ich jetzt nicht, ob ich bei 40, 50, 60, 70, 80, 90%, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig zu wissen, vielleicht ist auch die 100% nicht erstrebenswert. Vielleicht Pareto-Prinzip, 80% ist gut, die letzten 20 sind nochmal 100%, die auch viel Arbeit machen. Aber die Motivation daraus, das Ziel anzustreben, leichter zu leben und die Vergangenheit, man kann sie nicht ungeschehen machen. Auch das ist bei mir ein wichtiger Punkt, den ich Jahre gebraucht habe zu verstehen. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Und ich hatte viele Verhaltensstrategien und Muster, die mich immer dazu gedrängt haben, in die Vergangenheit zu reisen, etwas wieder gut zu machen, damit die Zukunft besser wird. Aber jeder weiß jetzt, es geht nicht. aber mein Unterbewusstsein hat nie losgelassen. Mhm. Immer wieder, ich möchte mal ein Beispiel machen. Ja. Ich habe zum Beispiel auf Geschäftsreisen war ich in armen Ländern und habe dort Kinder gesehen, denen es wirklich schlecht geht. Und entgegen jedes Rates habe ich Geld in die Hand genommen, ich habe Kleider, ich habe Essen gekauft und ich habe versucht, dass es denen besser geht, bis ich verstanden habe, das bin ich. Ich versuche gerade, mich selbst zu retten. Und das hat so mir die Erkenntnis gegeben, ich hänge noch da in der Kindheit. Und ich habe auch sehr oft in Therapien gesagt, warum tut man sowas den Menschen an? Ja, das ist nicht fair. Und ich fühle mich wirklich betrogen. Und wenn ich dann sehe, was andere Kinder für eine schöne Kindheit haben und was auch ich meinen Kindern versucht habe zu geben, das habe ich nie bekommen. Und das hat mich richtig verärgert. Und tatsächlich, wenn ich jetzt von Emotionen spreche, habe ich in der Therapie herausgearbeitet, dass Wut die Hauptemotion ist gegen meine Mutter, dass sie mir sowas angetan hat.
Ich dachte, ich finde das sehr beeindruckend. Also gerade diese Situation, wo du sagst, mit deiner Tochter, mit deinem Kind, ihr geht's nicht gut, du bekommst die Rückmeldung oder ihr als Eltern, das hat auch was mit euch zu tun. Und darauf nicht auf Abwehr zu gehen, also zu sagen, das ist die Institution und die wollen mir Schuld zuschieben, wenn man sich eh schuldig fühlt, sondern das aufzunehmen und zu sagen, tatsächlich, ich lasse mich darauf ein, auf diesen Gedanken. Ich möchte daraus etwas machen, auch für meine Tochter oder für mein eigenes Kind, weil ich das nicht selbstverständlich finde. Also du hast ja in deiner Geschichte beschrieben, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, das so als Leitsatz. Es heißt ja so viel auch wie, es gibt eigentlich keine Hoffnung. Also selbst wenn sich da was zeigt, hoffe nicht zu viel. Und jenseits des Sockels ist nur Ablehnung und nur Kälte. Aber irgendwas in dir hat ja dann auch die Idee gehabt, nee, da könnte doch was für mich sein. Es könnte mir besser gehen, es dürfte mir auch besser gehen. Ich darf den Gedanken haben, dass es noch was anderes gibt. Du hast gesagt, die Liebe deiner Frau war ganz wichtig, um diese Idee zu entwickeln. Es gibt noch etwas anderes. Und dann auch eben die Therapie, diese Idee zu haben. Es gibt noch was anderes.
Ich denke, was vielen wahrscheinlich genauso passiert oder ergeht, ist, wir waren an dem Punkt, wo wir festgestellt haben, okay, unsere Erziehung, auch wenn sie mit Liebe und Toleranz und keine Grenzen immer so fokussiert war auf die Kinder, hat auch dazu geführt, dass es, ich nenne es mal, nicht optimal war. Und wir auch mit Problemen haben kämpfen müssen. Und ich habe immer, was ich auch früher schon gemacht habe, die Schuld auf mich genommen. Ich habe gesagt, ich war schuld, weil wer denn sonst? Meine Frau und ich, wir haben das Kind erzogen. Meine Frau hat auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber es geht wirklich darum, ich habe mir die Schuld gegeben. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass ich aus bestem Wissen Gewissen gehandelt habe, weil meine eigene Prägung mir das so mitgegeben hat. Ich kann mich zwar jetzt nicht deswegen zurücklehnen und sagen, oh, okay, ich bin jetzt schuld, also diese Saloppe möchte ich schon wegnehmen, aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, ich habe nie vorsätzlich gehandelt, ich habe gesagt, ich habe das und das so gemacht oder ich war jetzt auf Distanz und Liebesentzug und weil ich das so wollte. Nein, es war, weil ich so erzogen worden bin. Und selbst meine Tochter heute sagt, Papa, mach dir keinen Kopf, du bist der beste Papa, den es gibt und alles, was du getan hast, hast du mit Liebe getan, ja, und mit dem besten Gewissen. Ich höre das zwar und trotzdem ist in meinem Kopf immer wieder, ich bin schuld, weil ich habe die Erziehung mitgemacht. Nun, jetzt bin ich aber dabei, diesen Prozess einzuarbeiten, weil, und das ist das andere, ich habe für mich festgestellt, ich kann meine Wut zum Beispiel nicht gegen meine Mutter adressieren, weil es bringt nichts. Mhm. Sie lebt noch, sie ist da, wir haben Konversationen, wir haben Kontakt, sie sagt auch, es tut ihr unendlich leid, aber ich habe eine interessante Szene im Kopf, wo genau dieses Verhältnis, ich zu meiner Tochter und meine Mutter zu mir, also das ist Generationale. Und ich habe Dinge nicht 100% richtig gemacht und meine Mutter auch nicht. So, ich stehe jetzt hier und sage, naja, ich muss mich schon ein bisschen entschulden, denn ich bin ja so erzogen worden. Und dann sagt meine Frau zu mir, ja, deine Mutter auch. Und dann habe ich zuerst einen Moment zurückgeguckt und denke, wow, sie hat recht. Also, wie kann ich es ihr vorwerfen? Dann hat meine Mutter von ihrer Kindheit erzählt und selbst wenn ich nur die Hälfte glauben würde, ja, dann war es genauso von Geschwistern, Konkurrenz, Prügel, Strafe, alles mögliche, Ablehnung. Es macht es für mich nicht einfacher zu wissen, dass ich jetzt darunter leide, wie sie erzogen worden ist. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, meine Tochter hat ein Leid gehabt und sie ist da durchgegangen und wir sind positiv da rausgegangen. Also dieses Verständnis und meine Wut hat dann abgenommen, weil ich wusste, was bringt's? Ich kann es ja gar nicht adressieren. Ich bin auch oft gefragt worden, was müsste meine Mutter tun, damit ich die Entschuldigung annehme, damit es mir besser geht? Und die Antwort ist, nichts. Egal, was ich sagen oder tun würde, würde nichts von dem ungeschehen machen. Und meine Wut ist eigentlich nur deswegen weggegangen, weil ich gesagt habe, eigentlich müsste ich die Wut auf ihre Eltern legen und auf ihre Geschwister. Denn dieses Transgenerationale ist genau das, was passiert ist. Und trotzdem denke ich, naja, ich habe es erfahren. Ich bin der, der Jahrzehnte gelitten hat, ja, aber jetzt durch viele Therapien definitiv klüger bin und mit der Situation besser umgehen kann. Ich sag mal als Beispiel nur, um sich mal vor Augen zu führen, was der Unterschied ist zwischen ich weiß es nicht oder ich weiß es heute ist. Ich war früher ein sehr extrem aggressiver Autofahrer. Und ich habe also wirklich auf mein Recht bestanden, bin dicht aufgefahren, habe von hinten geblinkt, alles Mögliche. Und ich habe erst später erfahren, ja klar, es ist wieder dein Schattenkind, ja, und du bist was wert, du bist da, du musst groß, du musst stark sein. Und heute weiß ich, dass ich das nur deswegen gemacht habe. Und heute bin ich der gechillste Autofahrer, den es gibt, weil ich denke, ja, fahr doch vorbei, ist mir doch egal. Ich weiß, was ich wert bin und ich muss mich nicht beweisen, ich muss nicht meinen Sockel putzen. Und das nur mal der Unterschied zwischen, vorher habe ich es getan und einfach nicht gewusst und heute merke ich es und kann entsprechend darauf eingehen. Das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung.
Du schilderst ja auch so einen Prozess, ich sag mal, von einem Schuldgefühl, was eher lähmt, also was man kaum ertragen kann, was quält, hin zu so etwas wie vielleicht Verantwortung, also zu merken, ich bin nicht schuld an meiner Geschichte, aber ich kann Verantwortung für meine Geschichte übernehmen, indem ich sie reflektiere, indem ich anders damit umgehe, indem ich was anderes weitergebe. Was würdest du denn sagen in der Therapie, was hat dir da geholfen, um in diesen Prozess zu kommen?
Ein Meilenstein, wie du eben gesagt hast, und ist dir dieser sehr, sehr schwere und prägnante Satz, ich bin nicht schuld. Ja, ich bin nicht schuld, sind vier Wörter. Und die waren für mich ein Meilenstein, weil im ersten Moment kann ich das nicht annehmen, denn ich bin Auto gefahren, ich bin Vater gewesen, ich war ein schlechter Verlierer. Das ist alles ich bezogen. Und jetzt sage ich, ich bin nicht schuld. Das klingt wie so eine faule Ausrede. Aber es ist genau der Wendepunkt zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt anzufangen, was zu ändern, wenn ich erkannt habe, dass ich eben nicht schuld war. Vorher hat's gelähmt, weil ich gedacht habe, naja, ich bin schuld, also wie soll ich es denn ändern? Also es muss gut sein, so wie es ist und man macht einfach weiter, weil man auch aus dieser Schutzstrategie, Komfortzone gar nicht raus möchte, weil sich das komisch anfühlt. Aber als ich da in Therapie gesessen habe und habe festgestellt, wow, ich kann diesen ganzen Rucksack einfach über den Zaun schmeißen, nämlich zu meinen Eltern hin sagen, das ist euren Kram, ihr habt es verbockt. Ich habe den nur die ganze Zeit getragen. Das ist zwar nicht möglich, diesen Rucksack über den Zaun zu schmeißen, aber zumindest theoretisch. Und dieses theoretisch über den Zaun werfen hat mir die Möglichkeit gegeben, den Rucksack zu sehen. Wie voll ist der? Was sind da für Steine drin? Was kann ich tun? Und vor allem auch die Motivation zu sagen, ich kann was tun. Ich bin keine Marionette. Ich muss nicht da sitzen, muss es aushalten, sondern ich habe den aktiven Part. Und das war so ein Startsignal zu sagen, ich bin nicht schuld, aber ich kann es ändern. Ich kann was tun.
Ich finde ja häufig ist ja auch so ein Beispiel, du hattest ja vorhin auch Gewalt erwähnt, dass die Kinder sich die Schuld geben, wenn Eltern zum Beispiel schlagen aus dem Gefühl, ja, jetzt zum Beispiel die Note war nicht gut genug. In mir ist etwas Schlechtes. Und weiß nicht, ob du das so meinst, aber so verstehe ich dich zumindest, dass dann, also diese Erkenntnis, ich bin nicht schuld, eine Erkenntnis darüber ist, ich bin nicht per se schlecht, sondern da, ich wurde geschlagen, weil meine Mutter ein Thema hat. Und das hat sie gereizt und bei ihr liegt etwas, nicht weil ich eine schlechte Note hatte oder weil in mir etwas Schlechtes ist. Also dass da diese Entlastung von ich bin nicht schuld ist und dann daraus auch ein Weg raus aus dieser Spirale, also sich immer wieder beweisen zu müssen, dass man doch etwas wert ist.
Das Ganze war für mich auch wichtig zu verstehen, das hängt miteinander zusammen. Ja. Das ist kein einzelner Teil, den ich herauslösen kann, sondern das Ganze, wie man erzogen worden ist, was man daraus entwickelt hat, wie sich das später im Alltag implementiert hat und das dann später auch wieder sich abzutrainieren. Das ist ein kompletter Prozess. Und die gute Nachricht ist, wenn ich es erkannt habe, kann ich es ändern. Auch wenn es lang dauert, auch wenn am Anfang viel Reflexion nötig ist und auch eigene Überzeugungskraft, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Satz, ich bin nicht schuld, der geht so schwer über die Lippen und in den Bauch rein, aber der Kopf sagt, ja, es stimmt. Und wenn so wie ich jetzt jahrelang geprägt worden bin, sitzt das einfach tief. Ich vergleiche das einfach immer mit, ich habe 10 Jahre lang meinen Hausschlüssel rechts hingehängt, wenn ich die Tür gekommen bin, und ich soll jetzt von heute auf morgen den links hinhängen? Geht einfach gar nicht. Das ist so tief im Kopf drin und ich muss mich immer wieder korrigieren. Okay, nein, rechts, nein, ich muss ihn links hinhängen, und irgendwann ist links gut. Irgendwann merke ich, da ist eigentlich links viel schöner, und rechts war zwar immer so, weil es viel länger war und sah auch gut aus, weil es bekannt war, aber links hängt da doch viel besser. Und das ist dieses Trainieren. Und deswegen sollte auch keiner aufgeben, wenn Rückschläge kommen und ich wieder in alte Muster reinfalle. Ganz im Gegenteil, sich selbst Fehler zugestehen, übrigens auch einer der Meilensteine, die ich in der Therapie gemacht habe, ist, mir selbst Fehler zuzugestehen. Das war übrigens auch ein Teil, warum es dann mit meiner Tochter nicht so gut lief, ist, ich habe ihr vorgelebt, keine Fehler zu machen. Ich habe ihr vorgelegt, leistungsorientiert zu sein, perfekt zu sein. Und das Perfekte ist auch, da muss man, glaube ich, nicht Psychologie studiert haben, aber Perfektionismus ist ja quasi per se für ein fragiles Selbstwertgefühl, ja, die Möglichkeit, das Ganze zu kompensieren. Und so habe ich es vorgelebt, beiden Kindern. Ihr müsst perfekt sein, weil ich perfekt bin. Und irgendwann kam ich aus einer Sitzung raus und habe festgestellt, okay, ich darf Fehler machen. Dann habe ich mal irgendwann mein Auto vorne an so einen Pfeiler gesetzt und es war ja mein Ein und Alles und mein Gottes Wille, ich mache Fehler, geht ja gar nicht, und ich hätte es früher vertuscht. Und ich kam nach Hause und gesagt, oh, mein Auto ist vorne kaputt. Ich bin an einem Pfeiler hängen geblieben. Meine Kinder gucken mich an, als wäre quasi der Persönliche vom Himmel gestiegen, so nach dem Motto der völligen Entgeisterung. Wie? Der macht Fehler? Der eigene Vater macht Fehler? Und später haben wir auch drüber gesprochen, habe gesagt, ja. Und wisst ihr was? Es lebt sich viel leichter. Weil ich gestehe mir ja Fehler zu. Ich darf Sachen falsch machen. Wie schön ist das denn? Und das war so wirklich mit dem Satz, ich bin nicht schuld, so etwas, wo richtig ein Stein weggefallen ist. Dieser Stein des Perfektseins zu müssen, dieser ewige Druck, immer alles gut machen zu müssen, da war damit weg. Und es war unwahrscheinlich erleichternd und vor allem noch viel schöner war, das Gesicht meiner Kinder zu sehen, wo sie gesagt haben, okay, das heißt ja, ich darf auch Fehler machen. Ich sage, ja, macht's. Das war schön.
Ich denke, was du beschrieben hast, ist ja auch so, diese Erkenntnis in mir ist was Liebenswertes, auch für andere. Und das was war ganz wichtig für dich, das gespiegelt zu bekommen, auch von deinem Umfeld. Also man muss gar nicht perfekt sein, man muss gar nicht fehlerlos sein, um geliebt zu werden, um gut zu sein, sondern man darf Fehler machen, weil man per se schon liebenswert ist. Diese Erfahrung nachzuholen, weil sie am Anfang so wenig gemacht werden konnte, so ein entscheidendes Stück war.
Ja, es fühlt sich sehr gut an und ich habe lange gebraucht, um dieses Projizieren meines Gedankenbildes in den Gegenüberkopf, das war für mich ein Lernprozess, denn wenn ich ständig in diesem Prozess lebe, dass ich denke, der Gegenüber denkt, ich bin nichts wert und ich kann nichts und ich habe nichts und bestimmt will er mir was Böses, das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess und dieser Fakt zu sagen, oh, weißt du was, du musst mich gar nicht mögen, ich bin nicht perfekt und wenn du mich nicht magst, dann magst du mich halt nicht. Und es ist mir gerade egal. Es wäre vorher undenkbar gewesen. Denn ich wollte immer und von jedem gemocht werden und habe auch alles gemacht, das zu tun. Und diese Erkenntnis zu sagen, dann mag mich halt nicht. Das ist etwas, wo ein wahnsinnig riesengroßer Stein aus dem Rucksack wegfällt und denkt, oh, guck mal, der ist so schön leichter Rucksack. Warum nicht schon früher? Und die Erkenntnisse, die kommen alle durch Gespräche, durch viele in der Sitzung, aber auch ganz wichtig, Gespräche mit dem Partner, mit Freunden, das wirklich offen rauszutragen. Also ich kann auch sagen, dass ich sehr offen damit umgehe und mich mit anderen unterhalte und ich dann auch in deren Gesichtern sehe, dass sie drüber nachdenken. Ich sag immer, ich pflanze so einen kleinen Samen im Kopf und hoffe, dass er auf fruchtbaren Boden trifft und die Leute sagen, ach guck mal, bei dem hat's ja auch was gebracht, der hat sich verändert. Und auch die Reflexion zu bekommen, dass andere Leute plötzlich sagen, hey, Mike, du bist ja viel entspannter. Also du bist beim Spiel gar nicht mehr so aggressiv und du kannst auch mal verlieren und du bist einfach entspannter. Das ist natürlich die beste Motivation, die man bekommen kann und Reflexion, dann auch weiterzumachen.
Was ich irgendwie beeindruckend finde von dem, was du erzählst, ist, dass du, wie es sich anhört, dir immer etwas gesucht hast, wo du auch was Gutes dann doch bekommen hast. Also mit dieser Ärztin, die dir das spiegelt, also dieses Samenkorn vielleicht ja auch da gepflanzt hat bei dir, bis hin zu deiner Frau, die dir dann so viel Gutes zurückgeben kann, weil man es ja auch häufiger erlebt, dass Menschen, die sehr negative Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, dann sich Partnerschaften zum Beispiel suchen oder immer wieder andere Leute, wo sie eher immer wieder dieses Negative zurückgespiegelt bekommen, also diesen Wiederholungszwang, in diesem Wiederholungszwang gefangen sind. Hast du eine Idee, wie das in dir kam, dass du dazu in der Lage warst, dir andere Arten von Menschen in dein Leben zu holen?
Also ein sehr wesentlicher Punkt, den kann man sich leider nicht wünschen oder kaufen, ist, ich hatte einfach Glück gehabt, diese Frau kennenzulernen, die ich geheiratet habe, weil sie von Grund auf ein Mensch ist, der so viel Liebe und Zuneigung und Vertrauen schenkt. Das war am Anfang schon fast zu viel, dass ich das gar nicht richtig habe annehmen können. Und dieser Mensch, der so viel Rückhalt bietet und Vertrauen, bietet natürlich auch den Raum, sich fallen lassen zu können, wenn es einem schlecht geht. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, der einzige Mensch, bei dem ich mich wirklich fallen lassen würde, wäre meine Frau. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch durch Therapien durchgehen zu können, ja, dass ich auch nach Hause gehe und sage, oh, mir geht's gar nicht so gut, weil da war das Thema und das Thema. Und sie hat auch diese Eigenschaft der wirklich ehrlichen Reflexion. Und nicht das, was ich hören möchte, sondern einfach sagt, ah, ich sehe das so, ich sehe dich so, ich sehe die Situation so. Und dann fängt wieder ein Denkprozess an und er hält sich wieder. Und das war ein sehr, sehr essentieller Teil. Viel wichtiger finde ich, zu verstehen, dass die Schutzstrategie, die man selbst lebt, die muss erst verstanden werden. Ansonsten bin ich nicht in der Lage, da rauszugehen und etwas zu ändern, um dann überhaupt festzustellen, dass es besser ist. Denn dieses Bessere bedeutet ja, ich habe über Jahrzehnte aufgrund von diesen Erfahrungen eine Strategie entwickelt, um zu überleben. Und jetzt ist es dran, was kann ich tun, um diese zu hinterfragen? Um wirklich zu gucken, ist er noch gut? Passt die noch? Muss es noch sein? Und auch die Erkenntnis, die man in vielen Büchern liest, ich bin erwachsen. Ich bin kein Kind mehr. Und diese Glaubenssätze habe ich auch oft in Therapien immer wieder an die Wand geschrieben und habe mir die vorgelebt. Also ich bin was wert, ich bin gut, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und die sind so wichtig und so essentiell. Aber es ist eben, die Schutzstrategie hätte es nicht zugelassen. Die Schutzstrategie würde sagen, pass auf, du musst gucken, dass du nicht untergehst. Und daraus resultiert aber auch, dass ich mir dann Partner, Umgebungen, Freunde suche, die dazu passen. Und um aus dieser Strategie rauszukommen, bedarf es vielleicht auch manchmal, sich von dem einen oder anderen Menschen zu trennen, weil er mir nicht gut tut. Aber die Grundvoraussetzung ist die Frage, will ich, dass es mir besser geht? Und wenn ein Mensch für sich entscheidet, mir geht's gut und er hat diese Erfahrung gemacht und seine Schutzstrategie ist dominant, da wird es schwer sein, erfolgreich in Therapie zu gehen. Aber ich kann nur jeden ermutigen, es einfach mal zu probieren, denn ich habe jahrelang auch meinen Schlüssel nach rechts gehängt und immer gedacht, das ist gut. Und jetzt, wo ich weiß, dass er links viel besser hängt, das ging einfach nur durch Therapie und auch die Erkenntnis, es wird nicht funktionieren, indem ich ein Buch lese, einen Podcast höre oder sonst irgendwas mache. Das sind einfach nur Dinge, die helfen, darüber nachzudenken. Die eigentliche Begleitung in Therapie, in dem Dialog und auch die Selbstreflexion zu sagen, wow, vielleicht sollte ich was ändern. Das war für mich die Erkenntnis, da weiterzumachen.
Ich dachte, diese Schwalbe, um nochmal das Bild zu nehmen, das ist ja vielleicht auch fast wie so ein Bild für das eigene Selbst. Also die Schwalbe ist auch das wahre Selbst, das, was man eigentlich ist und eigentlich fühlt. Und ich habe so das Gefühl, diese Schwalbe hat trotz allem überlebt. Mhm. Also das war auch das Moment, wo sich plötzlich ein sozusagen Riss im Käfig gezeigt hat oder ein Gitterstab nicht da war, da durchzukönnen, also das annehmen zu können, was eine Therapie, was auch eine gute Beziehung bieten kann. Ich könnte mir vorstellen, du hast gesagt, es muss auch ein bisschen Glück dabei gewesen sein, also die richtige Frau kennenzulernen. Es war vielleicht auch wichtig, du hast es an deiner Frau geschildert, ich könnte mir das fast auch für die Therapie vorstellen, eine wirkliche Rückmeldung zu bekommen, eine ehrliche, die sich nicht versteckt oder die nicht irgendwie, aber gleichzeitig auch nicht bewertend ist. Also diese Haltung des Verstehens bei einer gleichzeitig offenen Rückmeldung. Dass das, und das sollte ja eine gute Therapie auch genau tun, also nicht bewerten und verurteilen, sondern rückmelden und verstehen. Also dass man das, was man macht, ist nicht sozusagen moralisch schlecht, sondern es hat eine Geschichte und einen Hintergrund. Und ich habe das Gefühl, das war für dich so der Schlüsselmoment, überhaupt so eine Erfahrung zu machen in der Therapie. So kann ich auch über mich nachdenken. Ich muss nicht in den Kategorien gut oder schlecht über mich denken.
Die Motivation, das Ziel im Auge zu haben, also wo möchte ich hin, das war für mich das Wichtige. Zu sagen, ich habe eine super Familie und mir geht's körperlich gut und ich habe noch keine Ahnung, wie viele Jahre vor mir und ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass das Verhältnis zu meinen Kindern gut ist, zu meiner Frau, zu meinen Freunden, dass es mir vor allem gut geht. Das war die Grundmotivation, immer wieder weiterzumachen und daran festzuhalten. Ich kann mich auch erinnern, dass ich sehr oft von Therapien heimgefahren bin und der Kopf hat gesagt, kann das wirklich sein, was ich gerade erzählt bekommen habe? Und diese Selbstkritik, sich einzugestehen, dass es so ist, auch wenn man es vielleicht gar nicht haben möchte, ist Teil der Therapie. Denn manchmal werden Dinge reflektiert, die erstmal für mich auf Ablehnung stoßen. So bin ich gar nicht, so will ich gar nicht sein. Da spricht wahrscheinlich wieder der Schattenkind oder die Schutzstrategie. Aber da ist es genau wichtig, dann zu sagen, liebe Ehefrau, bin ich so? Und wenn sie dann auch sagt, ja, du bist so, und dann fange ich an, das zu glauben, zu verarbeiten, umzusetzen und vor allem dann daraus Dinge zu entwickeln, die mich weiterbringen. Wäre ich damit allein gelassen, dann kommen Zweifel hoch. Und da sind diese Gegenspieler, dieses Schattenkind und Schutzstrategie, das sind ja diese, die mich bisher beschützt haben, sehr dominanten. Aber auf der anderen Seite sind halt auch genau diese Sonnenkind und das Erwachsene-Ich, die das Ganze wirklich hinterfragen müssen, zu sagen, ja, okay, aber ich kann es ändern. Wenn ich nicht so sein möchte, kann ich es ändern. Und dieses, es ist nicht in Stein gemeißelt, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Leuten Mut zu machen, zu sagen, egal wie es bisher war, es ist nicht in Stein gemeißelt. Es kann geändert werden. Und natürlich geht jeder davon aus, dass es irgendwann gut wird. Und es ist ein Prozess. Maßgeblich hängt es davon ab, klar, von dem Therapeuten oder der Therapeutin. Es hängt auch von der körperlichen Verfassung ab. Ich habe auch gesagt, dass ich Jahre hatte, da war einfach andere Sachen viel dominanter. Da hätte wahrscheinlich in der Therapie auch gar keinen Platz gehabt. Wäre vielleicht auch nicht erfolgreich gewesen. Und ich denke, es sind viele Faktoren, die mit einer Rolle spielen. Also das Umfeld, der Partner, die Kinder, die Freunde, die eigene Verfassung, in der man sich gerade befindet. Das sind alles Keyplayer, die bei so einer Therapie eine Rolle spielen.
Wir hatten jetzt ja von diesen zwei Therapien bislang gesprochen. Gab es noch weitere oder waren das diese zwei, die du gemacht hast?
Ich habe diese zwei Therapien gemacht und am Ende der zweiten Therapie hat der Therapeut zu mir gesagt, er kann mich nicht weiter behandeln, denn das Bild, was er gezeichnet hat, ist diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Er ist dafür nicht ausgebildet. Ich bin ihm heute noch dafür dankbar, dass er das gesagt hat und nicht versucht hat, weiter zu therapieren auf eigene Faust. Daraufhin haben wir dann eine stationäre Klinik gesucht, in die ich dann auch für 5 Wochen gegangen bin. Und wir haben einfach mehr in diese Richtung dieser posttraumatischen Belastungsstörung gearbeitet. Überhaupt mal zu verstehen, was ist das, was sind das für Merkmale, auch sich mit anderen Rehabilitanten auszutauschen. Und die Gruppentherapie war sogar nebst der Einzeltherapie noch viel, viel wichtiger. Denn ich habe da gesessen und auch wenn es sehr, sehr weh getan hat, die ganzen anderen Geschichten zu hören, zu sagen, ich bin nicht allein. Es ist nicht nur mir passiert. Und teilweise fängt man sogar an, oder fange ich an, das Ganze in der Waagschale zu legen und denke, sagen, wow, es war ja viel schlimmer, was die andere Person erfahren hat. Um Gottes Willen, wie kommt die da raus? Aber wir sitzen irgendwo alle in einem Boot. Und das war auch die Reflexion einer Rehabilitantin, die gesagt hat, es ist so schön, hier mal frei sprechen zu können, weil alle haben irgendeine Geschichte und egal, ob es jetzt mehr oder weniger wiegt, es tut einfach gut, sich hier fallen zu lassen. Und Teil der Gruppentherapie war auch immer, dass eine Person mir erzählt hat, was passiert ist und die anderen haben dann Rückmeldung gegeben, wie sie es erlebt haben, haben Fragen gestellt und haben Feedback gegeben. Und es ist also für mich noch viel wichtiger gewesen fast als die Einzeltherapie.
Und nach der Klinik ging es dann auch weiter nochmal?
Genau, nach der Klinik ging es dann weiter, aber auch hier sei erwähnt, ich wusste damals nicht, dass es Unterschiede in den Verhaltenstherapien gibt oder in der Psychotherapie, habe mir aufgrund der Krankenkasse einfach nur gesagt, naja, ich war jetzt hier in Reha, ich bräuchte jetzt noch eine Anschlusstherapie, dann ist mir irgendein Name genannt worden, da muss man natürlich auch gucken, bei den vielen Namen haben die überhaupt Zeit und sind die in meiner Nähe, dass ich die auch erreichen kann. Und so habe ich aus purer Bequemlichkeit bei einer Therapeutin weitergemacht, die in meiner Nähe war, aber sie war gar nicht für das ausgebildet, was ich eigentlich hätte gebraucht im Anschluss an die Therapie. Das habe ich dann auch irgendwann festgestellt und habe mich dann von ihr getrennt, aber es hat lange gedauert. Vielleicht aus 2 Gründen. Man erzählt nicht immer wieder gerne von vorne, weil es einfach belastend ist. Und ich hatte die Hoffnung, dass es irgendwie dann doch besser wird. Und es dauert ja auch eine ganze Zeit lang, die ganze Lebensgeschichte aufzurollen. Auch viele Emotionen hängen drin. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt 1,5 Jahre, bin ich fast die Woche 1 bis 2 Mal hingegangen. Aber ich komme nicht weiter. Und das habe ich später erst gemerkt, dass die Therapie, die sie anbietet, nicht die richtige ist, die ich brauche, um eine KPDBS zu behandeln. Aber woher sollte ich es wissen? Ich hatte die Ahnung nicht. Heute weiß ich, wenn ich wieder eine Therapie brauchen würde oder anknüpfen wollte, würde ich viel selektiver vorgehen und mir die richtige Therapieform raussuchen. Ich denke mal, das trifft eigentlich jeden, dass man nicht, was weiß ich, mit seinem Opel in der Audiowerkstatt geht. Passt halt nicht. Ja, die haben nicht die Teile da und vielleicht so ist es auch vergleichbar, dass ich weiß, was mein Auto ist und ich weiß nicht, welche Werkstatt muss.
Was würdest du denn jetzt, wenn wir Hörerinnen oder Hörer haben, die vielleicht mit einer ähnlichen Thematik kriegen, was würdest du denn raten? Was für eine Art von Therapie hat zumindest in deiner Erfahrung da geholfen? Oder was für ein Herangehen?
Für mich war am Anfang erstmal eine Therapie wichtig. Mal kennenzulernen, wie das ist. Ich weiß auch nicht, ob die Hörer draußen wissen, wie funktioniert das überhaupt? Ich meine, ich glaube, ihr hattet auch mal Podcast drüber, über was es für Therapiearten gibt. Aber mal die Erfahrung zu machen, da ist ein Mensch, dem vertraue ich mich an, der macht Notizen und der schreibt mit und reflektiert im besten Fall gut. Und für mich war nie wichtig, wie die Therapie heißt. Im Nachhinein ja, aber mein Ratschlag wäre erstmal, fangt an. Im Idealfall sucht euch jemand, seid auch kritisch, nicht blind reingehen, wenn es nicht passt, passt nicht. Aber wenn es passt, sich einfach fallen lassen, dem Ganzen eine Chance geben und einfach mit dem Wissen, dass es anderen, und ich würde mal fast behaupten, den meisten tatsächlich geholfen hat. Vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach einem Monat, vielleicht nach 2 Jahren, aber der Weg lohnt sich. Und das ist eigentlich meine ganz klare Botschaft. Ich kann für mich nur sagen, ich würde keine einzige Stunde jemals missen wollen, nicht eine. Und auch selbst wenn ich sehr oft mit dem Auto hingefahren bin und dachte, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Es gab nicht eine Therapiestunde, wo ich nicht wirklich gesprudelt habe und erzählt habe. Es gab nicht eine. Und ob man das jetzt messen mag, zu sagen, die eine war erfolgreicher als die andere, ja. Aber die eine ist ein Puzzleteil für die andere, für das Gesamtbild. Und es gibt Stunden, die sind bahnbrechend mit Aha-Erlebnissen und tollen Erfolgen. Und es gibt die anderen Stunden, die brauche ich einfach nur, um dahin zu kommen. Also die Message ist, fangt an.
Was würdest du denn aus deiner Erfahrung jetzt sagen für vielleicht Hörerinnen oder Hörer, die auf der Suche sind oder vielleicht gerade schon angefangen haben mit Therapie und sich nicht sicher sind, bringt mir die Therapie, ist das das Richtige jetzt hier oder nicht? Hilft mir das etwas? Wie würdest du sagen, wie kann man das unterscheiden, ob die Therapie gerade wirklich was für mich Hilfreiches ist oder und es vielleicht nur ein Prozess ist, bis ich zu etwas komme? Oder wie merkt man, nee, hier passt es einfach nicht, ich sollte wechseln?
Ein guter Punkt. Der erste Punkt, habe ich mal vor kurzem in einem Buch gelesen, ist, ich wundere mich, dass nichts passiert, weil ich nichts tue. Ja, das steckt ja schon der Satz drin, ich brauche mich nicht zu wundern, wenn sich nichts tut, wenn ich nichts tue. Und deswegen erstmal etwas zu tun, kann per se nicht falsch sein. Ich rate nur, kritisch zu sein. Und ich habe jetzt auch für die Nachsorge der letzten Reha, haben viele Rehabilitanten gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Wege, in der Therapie anzufangen. Ich kann auch mal nur mit einer Gruppentherapie anfangen, wo ich sage, vielleicht passt das Einzelgespräch auch gar nicht. Und ich möchte mal gucken, wie ist die Gruppe für mich? Was erzählen die da so? Und da mal reinzukommen, zu sagen, wow, die erzählen ja eigentlich das Gleiche, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und sicher gibt es Themen bei dem einen oder anderen, die nicht für eine Gruppe geeignet sind. Da wiederum setzt die Therapie an. Ein Vertrauensverhältnis zu einer Therapeutin, einer Therapeutin, die ist nicht unbedingt gleich von der ersten Stunde da. Manche Sachen entwickeln sich. Das ist fast wie eine Beziehung schon, kann man sagen. Aber nach einer gewissen Zeit sagt das Bauchgefühl einem schon, das passt. Spätestens dann, wenn ich über sensible Themen immer und immer wieder nicht rede oder nicht reden kann, kann es sein, dass vielleicht mein Unterbewusstsein assoziiert, das ist der Mann, der aussieht wie mein Vater oder mein Opa, mein Onkel und deswegen passt das nicht. Oder das ist genau diese Mutter, ja, die ich nie haben wollte, die jetzt gerade vor mir sitzt und ich habe deswegen Blockaden, darüber zu sprechen. Das könnte eine Ursache sein. Einfach sich selbst reflektieren, über die Erfahrungen mit seinem Partner sprechen und auf sein Bauchgefühl hören. Aber per se würde ich sagen, ein Anfang kann nicht falsch sein.
Glaubt wir kommen langsam zum Ende unserer Stunde. Ich finde, du hast auf eine sehr berührende Weise beschrieben, wie dein Weg war, was dort wichtige Wegmarken, Prozesse waren, wie man sich auch aus einer sehr schwierigen Geschichte rausarbeiten kann und worauf es dabei ankommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Menschen Mut macht, die das hören oder Anregungen gibt, was sie selbst tun können. Gibt es denn etwas, was du jetzt noch den Hörerinnen und Hörern, die deine Geschichte gehört haben, mitgeben möchtest oder sagen möchtest?
Auf jeden Fall. Wir haben schon darüber gesprochen und ich bin auch oft gefragt worden, warum mache ich das mit dem Podcast? Denn ich habe ja gar nichts davon. Aber ich habe gesagt, wenn nur unter 1000 eine Person dabei ist, die sich jetzt motiviert fühlt, irgendwie anzufangen und dann ein besseres Leben zu führen, dann hat sich für mich alles schon gelohnt. Und genau das ist die Motivation, warum ich heute hier bin, dass ich sage, es lohnt sich. Es gibt keine Garantie, aber wenn ich es nicht probiere, kann ich nie wissen, wie es ist. Deswegen versucht euch zu motivieren, darüber zu sprechen, einen Plan zu machen, die ersten Schritte zu gehen, Adressen rauszusuchen, anzurufen und es einfach mal zu probieren. Das ist meine Message, die ich übertragen möchte.
Mike, dann danken wir dir sehr, dass du die Geschichte mit uns und mit unserer Hörerschaft geteilt hast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, vielleicht auch Mike eine Nachricht schreibt und angeboten hat, auch direkt eine Nachricht oder Fragen zu stellen, die dann über uns weitergeleitet wird. Denkt dran, das ist ein sensibles Thema und wir freuen uns natürlich dann auch über einen sensiblen Umgang mit dem Thema. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Rückmeldung gibt insgesamt zu dem Format, also ob ihr das anregend findet, ob das hilfreich für euch ist, ob ihr euch vielleicht weitere Folgen in diesem Kontext wünscht. Danken euch jetzt aber fürs Erste, fürs Zuhören und freuen uns, bald wieder von euch zu hören.
Tschüss.
Tschüss.